Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom. You cannot be serious! Heutiger Gast ist der Top-Journalist Markus Feldenkirchen, der sich beim Tennis leider die Achillessehne gerissen hat. Deswegen kommen gleich zu Beginn auch Dr. Vanja Wenk und Dr. Ole Bergmann zu Wort, die ihm hilfreiche Tipps für die Reha geben, die erfreulich gut verläuft. So viel kann ich verraten. Wir sprechen aber nicht nur über Verletzungen, sondern auch über unsere Musterung, über den TC Longline Wedding, über Politiker, die Tennis spielen wie Friedrich Merz, die regelmäßig auch Gesprächspartner sind von Markus Feldenkirchen. Und wir sprechen über Wimbledon, über Günter Netzer, über Lovers Lane, die Disco in Mönchengladbach und viele weitere Themen. Viel Spaß mit der Folge und jetzt kommen erstmal die Nachrichten der beiden Top-Orthopäden.
Hallo Tom, hallo Herr Feldenkirchen. Mensch, das tut mir wirklich leid mit Ihrer Achillessehnenverletzung. Da haben Sie tatsächlich den Klassiker erwischt unter den Sportverletzungen des ambitionierten Tennisspielers. Und im Übrigen auch den Klassiker unter den Verletzungen des Athleten im mittleren Alter, no offense, Altersgipfel liegt zwischen 30 und 50 Jahren. Tipps und Tricks für die Reha-Phase. Anfangs Geduld, Geduld, Geduld. Wenn dann die erste Phase vorbei ist und der Astronautenstiefel abkommt, heißt es trainieren, trainieren, trainieren. Und das unter physiotherapeutischer Anleitung und am besten unter ärztlicher Kontrolle. Der Physiotherapeut hat in der Regel ein Übungsprogramm parat, das man dann selbst zu Hause nacharbeiten kann. Übungen für den Alltag sind sicherlich noch hilfreich, wie zum Beispiel beim Zähneputzen der Einbeinstand oder der einbeinige Zehenspitzenstand, je nach Phase, in der man sich gerade befindet. Eine ganz wichtige Empfehlung, nicht verzagen. Es dauert wirklich lange. Man hat 6 bis 12 Monate zu tun, bis man nachher Return to Sports oder Return to Tennis nachher hat. Also Geduld und wirklich hartes Training am Ende. Ich wünsche gute Genesung, viel Erfolg und alles Gute.
Lieber Markus Feldenkirchen, ein Orthopäde kommt selten allein. Ich habe das große Glück, dass nicht nur Vanja Wenk, Dr. Vanja Wenk, Orthopäde ist, einer meiner Mannschaftskameraden, sondern auch mein Kapitän. Und mit dem Kapitän habe ich gestern Abend noch gespielt und auch mein Kapitän, Dr. Ole Bergmann, hat auch noch einen kleinen kurzen Hinweis und dann legen wir direkt los.
Okay.
Hallo Tom, hier ist Ole Bergmann. Ich hoffe, dass es jetzt 6 Monate nach der Verletzung und erfolgter Operation wieder in die richtige Richtung geht. Nach der normalen Genesung und Operation jetzt wieder in die sportliche Betätigung gegangen ist, über die normalen Bewegungen, Lauftraining, Crosstrainer, auch Fahrradbewegung, sodass die sportlichen Trainingseinheiten jetzt hoffentlich länger werden. Es ist wichtig, dass hier natürlich das richtige Schuhwerk getragen wird. Während die anderen sich schon 10 Minuten eingeschlagen haben, sind sie bitte immer noch am Dehnen. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ich habe jetzt gerade nach einer neuen Veröffentlichung des American College of Trauma Surgery und in Zusammenarbeit mit dem College of Gastroenterology gelesen, dass der Gerstensaft, das Trinken von Bier, fördernd ist, fördernd auf die Heilung und die Elastizität unserer Sehnen im Körper. Das heißt, jetzt bitte nicht zu viel Gerstensaft trinken, dass man sich deswegen verletzen kann, aber wir können trotzdem auch immer ein schönes Bierchen nach dem Sport trinken. Also, gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg.
Ja, und auch von meiner Seite natürlich gute Besserung. Lieber Markus Feldenkirchen, herzlich willkommen bei Doublette 76. Es ist knapp ein halbes Jahr her, da ist es geschehen. Ich habe mir den Spielbericht ausgedruckt, ich habe alles recherchiert, das Internet lügt nie. Beim Spielstand von 2-1 im Doppel ist es passiert, beim Tennispunktspiel. Ja, was sagen Sie, wie geht's Ihnen? Also, kann ich meine Mannschaftskameraden beruhigen?
Erstmal vielen Dank für die wirklich tolle ärztliche Umsorgung. Also da waren viele sinnvolle Sachen dabei, die ich zum Teil auch befolgt habe. Und es ist richtig, vor knapp 6 Monaten habe ich mir diese scheiß Achillessehne gerissen. Und die Recherche stimmt auch. Es war beim Punktspiel gegen einen anderen Verein, beim Doppelstand 2-1. Und es ist mittlerweile so, dass ich mich tatsächlich langsam wieder auf den Platz zurückgerobbt habe. Und es ist erst 2-3 Wochen her. Da habe ich mit einem Trainer, der mir die Bälle sehr gut zuspielt, habe ich wieder meine ersten Stunden gemacht. Ich darf noch keine ruckartigen Bewegungen machen, Sprints auch nicht. Das heißt, gerade gegen mich zu spielen ist sehr leicht. Ein schlechter Stop reicht. Aber es war natürlich wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl nach diesen 5 oft, harten, auch tristen Monaten. Es war wie eine Belohnung, dann wieder auf dem Platz stehen zu können, auch wenn ich da noch von alter Schnelligkeit und Stärke weit entfernt bin. Aber das hat auf jeden Fall gut getan. Und vielen Dank nochmal für die guten Tipps der Kollegen.
Naja, also das ist ja, ich bin ja Dienstleister, das ist ja vollkommen klar.
Okay,
ja. Aber ich muss ja auch, so wie Sie, gestern habe ich das zumindest gehört, nach dem Training, das Spitzengespräch mit Volker Wissing. Deswegen habe ich so ganz kleine Augen, weil ich nach dem Training haben wir noch relativ intensiv das ein oder andere besprochen. Dann habe ich im Auto angefangen zu hören, den Podcast mit Volker Wissing und habe im Bett weitergehört und bis zur Weinprobe, wo sie ihm Tetrapack-Wein hingestellt haben. Das finde ich sehr mutig, einem Winzer Tetrapack-Wein hinzustellen. Und zum Glück hat er bestanden. Ich habe da wirklich mitgelitten.
Ja, also das war ein spannendes Gespräch von einem Mann, der wirklich einen Stunt in der deutschen Politik gemacht hat, den es so in der Form noch nicht gab. Alle FDP-Kollegen gehen aus dem Bundeskabinett raus, nur er bleibt sitzen bei Olaf Scholz, wird jetzt von den anderen als Verräter bezeichnet und argumentiert aber selber, dass es seine Verantwortungsethik ihm gesagt hat, also man kann sich nicht in die Büschel schlagen, wenn es mal brenzlig wird. Genau, und am Ende eines kontroversen und auch für ihn schwierigen Gesprächs habe ich dann diese Weinprobe gemacht und es war genau ein guter Riesling aus der Pfalz dabei, ein mittelguter Riesling aus Baden und eben Tetrapack Plörre und ich war beeindruckt. Also ich bin kein Weinkenner, ich trinke Wein gerne, aber würde nicht behaupten, irgendwie da sehr viel erkennen zu können. Und wie er, mit welcher Präzision er vorausgesagt hat, dieser Wein ist besser als der, das ist gar kein Wein, der dürfte so aus der Region die und die Lage kommen, das hat mich schon beeindruckt. Also da, ich dachte immer, das sei so Firlefanz, Leute, die so behaupten, aus Wein wirklich alles rauszuschmecken, aber Volker Wissing kann das.
Ich habe was Neues gelernt, man muss den Mund leicht geöffnet haben, damit man besser riechen kann.
Ja, genau, beim Riechen, ja, das ist dann intensiver, habe ich auch neu gelernt.
Also ich möchte Sie nicht so hart dran nehmen, wie Sie den Herrn Wissing dran genommen haben, aber ich muss einfach auch die Frage stellen, ich bin ja auch investigativer Journalist irgendwo, ja, war es ein Fehler, Eiermann für Sandfuchs zu bringen im Doppel? Bei dem Punktspiel, wenn Sie sich erinnern. Und wie kann es sein, dass jemand, der ein Jahr älter ist als ich, Herren spielt? Das ist ja unglaublich.
Naja,
also Sie wissen, dass es Altersklassen gibt, Herren 30, Herren 40, absolut. Herren 50.
Aber wir sind in ein kleiner, feiner Verein, der sich nur eine Mannschaft leisten kann. Okay. So, und da kommen halt die Besten zusammen, ohne Rücksicht aufs Alter.
Stark. Aber entsprechend hat man dann auch junge Kerle auf der anderen Seite stehen.
Wobei in der Berliner Liga sind auch bei den Herren auch Leute deutlich über 50 dabei. Das kommt dann, glaube ich, drauf an, in welcher Region. Wir spielen Bezirksliga, das ist nicht allzu hoch.
Naja. Also Sie können sich vorstellen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen und auch viele meiner Hörer sind verletzt. Am Ellenbogen, am Knie. Schulter. An der Achillessehne. Wir haben da eben so ein bisschen drüber geflaxt auch, wie man in Hamburg sagt. Aber wie war denn das? Sie haben das Einzeljahr im CT verloren, ganz knapp. Haben Sie gemerkt schon, da zwickt's oder kam das komplett außen off beim Doppel? Und bei was für einer Bewegung ist das passiert?
Ja, also das bei einer wohl klassischen Bewegung. Im Nachhinein weiß ich da sehr viel drüber. Vorher wusste ich gar nichts über die Verletzlichkeit der Achillessehne, weil ich nie Probleme hatte. Das war also, ich glaube, ich hatte irgendwie mit 20 mal eine Reizung. Das ging dann schnell wieder weg. Und dann über 20 Jahre überhaupt nichts. Auch an dem Tag nicht, muss ich sagen. Es war ein wahnsinnig heißer Tag. Es war ein Einzel, was schon irgendwie 2,5 Stunden ging. Insofern war der Körper, glaube ich, schon erschöpft. Aber es gab nicht die klassischen Warnsignale. Das habe ich jetzt auch oft gehört. Also, dass ein heftiges Zwicken und Reizung der Achillessehne meistens einem Riss vorausgeht. Das ist fast immer der Fall. Aber dieses Warnsignal gab es bei mir leider nicht. Dann die Bewegung, bei der es passiert ist, die ist wohl auch sehr, sehr typisch beim Tennis, ist wohl auch die gefährlichste. Es war Doppel und es war mein Aufschlag. Und ich wollte direkt nach dem Aufschlag ans Netz. Serve and Volley, das heißt, beim Aufschlag springst du hoch und diese Kombination von landen und gleichzeitig nach vorne abdrücken, das ist natürlich die heftigste Belastung für die Achillessehne. Da zieht's dann hinten und genau bei dem Abdrücken nach vorne hörte ich dann auch das Geräusch, das ist ganz typisch irgendwie. Bei manchen soll es so ein richtiges lautes Knallen sein, das war bei mir nicht. Die Achillessehne ist komplett gerissen und man hört dann so ein Pfeifen, so habe ich das irgendwie in Erinnerung. Und es tat erstmal gar nicht weh, aber du fällst dann nach vorne, weil hinten einfach die Kontrolle über den Fuß verloren geht, wenn diese Sehne gerissen ist. Und so bin ich dann quasi nach vorne gefallen, wusste nicht wirklich, was passiert ist. Es war auch kein Schmerz da. Dann habe ich aber gemerkt, beim Versuch aufzustehen, also das ist irgendwie die Kontrolle über den Fuß weg. Ich wusste aber erstmal nicht, worum es geht. Ich habe dem Gegner gesagt, ob wir mal eine Minute warten können. Es ginge gleich weiter.
Aber also auftreten, oder?
Nö, aber ich dachte, irgendwas Komisches vielleicht auch. Ich hatte vor 2 Jahren mal an der Wade so einen kleinen Faserriss. Das fühlte sich erstmal genau gleich an und da dachte ich, naja, ein kleiner Faserriss, da kann man sogar zur Not noch weitermachen erstmal, um dann sich 2 Wochen ruhig stellen. Also es war mir nicht bewusst, dass es so eine schwere Verletzung ist und es ist eine scheiß schwere Verletzung, weil diese zentrale Sehne, die braucht man eigentlich für alles und die braucht leider auch eine Zeit, um zusammenzuwachsen.
Und dann haben Sie aber relativ diszipliniert anscheinend Reha gemacht, sonst würden Sie nicht ein halbes Jahr später Tennis spielen.
Ja, absolut. Also das war, da war ich auch hoch motiviert. Die ersten Wochen, wo man dann tatsächlich erstmal lahmgelegt ist, weil man früher hat man dann Gips bekommen, heute wenigstens so einen Schuh, den man zur Not auch ausziehen kann. Das ist eine große Erleichterung im Vergleich zum Gips, auch was die Hygiene angeht. Und aber da, als ich den ablegen durfte, da war ich wirklich dann hoch motiviert, schnell wieder Beweglichkeit reinzubekommen, weil ein Gelenk, was 6 bis 8 Wochen stillgelegt ist. Das braucht mindestens so lange, um wieder halbwegs so beweglich zu sein, wie es vorher war. Und natürlich auch dann das Muskeltraining wieder zu machen. Und so nach 3 Monaten konnte ich anfangen mit leichtem Jogging.
Wow.
Das war wirklich sehr früh. Da gibt's dann allerdings schon auch immer Rückschläge. Also es war dann irgendwie nach 4 Monaten tat's plötzlich wieder weh. Dann sagten die Ärzte, okay, jetzt doch mal wieder ein bisschen ruhiger, bist du zu schnell angegangen. Also dieses wirklich in den Körper hineinhören und und quasi die Signale empfangen, was ist richtig, wo sagt der Körper, hier warst du zu ambitioniert. Das habe ich erst rund um diese Verletzung so gelernt. Und es ist, so blöd das alles ist, aber es ist auch eine interessante Erfahrung.
Gutes Heilfleisch aus Bergisch Gladbach.
Da wurde es zumindest auf die Welt gebracht, das stimmt.
Und zwar Jahrgang 75, ich hatte es ja bereits erwähnt, ein Jahr älter. Ich bin Jahrgang 76, deswegen heißt der Podcast auch Doublette 76. Und dann würde ich gerne mal eine kleine Zeitreise beginnen, weil wenn ich so mir vorstelle, ein junger Mann geht auf die 50 zu, spielt noch Surf and Volley, was ich sehr mutig finde in unserem Alter. Aber das da höre ich raus, da hat jemand früh mit Tennis angefangen und hat dann auch sicherlich Boris Becker gesehen. Wer war so der Star Ihrer Kindheit? Wann haben Sie wo losgelegt?
Also ich erinnere mich, ich war mit meiner Familie in einem Sommerurlaub in Spanien. Wir sind aus dem Bergischen Land damals mit dem Auto irgendwo nach Südspanien gefahren. Und ich weiß, auf der Rückreise war das Wimbledon-Finale Boris Becker gegen Kevin Curran 1984. Und ich erinnere mich daran, wie das 85, quasi...
Bevor ich böse Briefe bekomme. 7. Juli 85.
Wirklich?
Ja.
Okay. Gut. So, da waren wir auf der Rückreise und meine Eltern verfolgten das Geschehen am Radio. Mhm. Und so, und dann habe ich noch diesen Moment wirklich, als sei es gestern in Erinnerung, wie im Radio dann vermeldet wurde, Boris Becker habe gewonnen und diese Nachbarsfamilie in ihrem Auto und meine Familie, da fuhren dann die Autos nebeneinander, es wurde laut gehupt, es wurde irgendwie so die Becker-Faust geballt und da war mir schon bewusst, auch wenn ich das bis dahin nicht groß verfolgt hatte, da ist was sehr Besonderes geschehen, ein historischer Sieg. So, insofern war ich da schon, war Boris Becker sehr präsent und wirklich ein eindringliches Kindheitserlebnis. Ich hatte allerdings schon wirklich weit vorher selber angefangen, Tennis zu spielen, ich glaube mit 4 oder 5 Jahren, beim Tennisclub Overath Heiligenhaus, einem sympathischen kleinen Dorfverein im Ort Heiligenhaus, ich weiß nicht, damals so 600 Einwohner, aber mit eigenem Fußballplatz und Tennisplatz. Und ich habe öfter schon mal erzählt, ich sag, bis ich so 18 war, habe ich eigentlich kaum was anderes gemacht, als Fußball und Tennis zu spielen. Fußball fast lieber, weil ich mochte das mit der Mannschaft und das Gefühl, ein Tor zu schießen. Ich war dort Stürmer, war einfach das Geilste, finde ich, was man im Sport erleben kann. Aber im Tennis war ich besser. Insofern, hat sich das so ein bisschen der Reiz von beiden Sportarten ergeben.
Okay, und wie weit haben Sie es gebracht dann im Tennis? Da höre ich ja raus, also man hat nicht nur Punktspiele gespielt im Rheinland, sondern auch Turnierchen und...
Ja, ich habe in der Jugend auch Einzelturniere gespielt und so, was gab es da? Kreis-, Bezirks-, Verbandsmeisterschaften bis hin irgendwie zu... auch so auf Landesebene Nordrhein-Westfalen war ich auch bei Turnieren und Ausscheidungen in so einer Fördergruppe vom Tennisverband Mittelrhein war ich, wo es dann auch mal Trainingslager gab in Spanien. Also das war so ein leichtes Schnuppern daran, dass es auch mehr werden könnte. Und ich sag mal, mit 14, 15 habe ich schon davon geträumt, irgendwann mal Profi zu werden. Ja. Wobei ich nicht Boris Becker nachgeeifert habe. Irgendwie war das damals nicht mein Idol.
Wer war das Idol? Ivan Lendl, John McEnroe, Stefan Edberg, Mats Wielander.
Wielander fand ich einfach cool. Also spieltechnisch habe ich keinem von denen nachgeeifert. Aber so um Sympathie würde ich sagen, McEnroe und Wielander fand ich irgendwie cooler als unseren Boris. Das hat sich gewandelt. Heute habe ich wirklich großen Respekt vor Boris Becker. Damals war das aber nicht der Fall. Der coolste Deutsche war der leider sehr früh verstorbene Michael Westphal. Den mochte ich sehr, sehr gerne. Da habe ich auch noch eine Erinnerung dran, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber und es gab mal halt diese kurze Phase, wo ich dachte, Fördertraining, Verbandsauswahl etc. Da könnte mehr draus werden. Das war aber dann letztlich eine totale Illusion. Also man hätte dann irgendwie auch in einen bundesweiten Förderkader kommen müssen. Und da dafür hat es überhaupt nicht gereicht.
Okay, aber der Ehrgeiz war da und ja, der Trainingseifer war auch nicht das Problem. Ja. Hör ich raus. Trainingslager, ja. Spanien und so, das macht man ja nicht einfach, weil die Eltern einen auf Verschickungsreise entsenden.
Nee, das wollte ich schon selber und das waren schon viele Stunden, auch wirklich jeden Tag, die ich auf dem Tennisplatz war. Ja, also eine Zeit, an die ich super gerne zurückdenke. Als mir dann irgendwann bewusst wurde, es bleibt beim Hobby, da war ich irgendwann zwischendurch dann mal bockig und habe gesagt, nö, dann nur zum Spaß spiele ich das hier nicht. Also aus noch spätjugendlichem Leichtsinn heraus. Und dann habe ich wirklich mal eine Zeit lang einfach ganz aufgehört. War dann sicherlich auch gut für journalistische Ambitionen, da ich da einfach mehr Zeit hatte, weil wie gesagt, als Jugendlicher habe ich kaum was anderes gemacht. Aber dann habe ich erst wirklich viel später, irgendwie mit 30 plus, gesagt, ach, dieses Ganzaufhören war vielleicht doch ein bisschen radikal. Guck doch mal, ob es noch Spaß macht.
Und wie Skifahren, man verlernt es nicht, oder?
Nee, würde ich auch sagen. Man verlernt es nicht. Und es hat dann auch wieder richtig Spaß gemacht. Ich muss sagen, die letzten Jahre hat mir Tennis spielen mehr Freude gemacht als jemals zuvor.
Ja, ja. Und jetzt habe ich ja rausgehört, dass Sie Punktspiele machen und dann auch ihre Karriere da weiter fortsetzen werden in dem Team. Also kann ihr Team das ist ja ein sensationeller Name, der Teamkamerad Sandfuchs, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und wir spielen gar nicht auf Sand, aber ansonsten wäre es gut, ja.
Sie haben drei Quarzsandplätze, da hatte ich ja schon die Befürchtung, aber es war ein Auswärtsspiel, ne?
Insofern, ja, aber auch auf Quarzsand.
Aber Quarzsand, ich hatte schon Angst, dass sie auf Quarzsand gerutscht sind und dann so hängen geblieben, weil manchmal sind da ja so stumpfe Stellen, ne?
Nee, das wäre aber ein klassischer Bänderriss, dass man so zur Seite umknickt. Okay. Dieses Überlasten hinten, das führt dann zur Achillessehne.
Ah, okay. Ja, aber kann Ihr Team dann mit einem Comeback rechnen im Mai?
Also das war, als ich da wirklich stillgelegt war, das, was mich so motiviert hat, da wieder zurückzukommen und auch für die Mannschaft. Ob das mit der Saison, die dann irgendwie im April, Mai beginnt, ob ich da so fit bin und auch wirklich ein Gewinn für die Mannschaft, dass sie sagen, hier, das ist nach wie vor einer der besten sechs. Das werden wir dann sehen, aber ich werde es zumindest probieren.
Okay. Oder zumindest im Doppel erstmal wieder loslegen.
Ja, aber vielleicht, Sie meinten es ja schon, vielleicht erstmal ohne Serve and Volley. Gefährliche Bewegung.
Wir haben ja eine große Gemeinsamkeit. Also, wir sind beide große Fußballfans. Sie sind, das hat man in diversen Podcasts und Fernsehsendungen gehört.
Und Stadien auch gehört.
Borussia Mönchengladbach. Ja. Fan. Ja. Mitglied sogar.
Natürlich.
Und ich bin HSV-Fan. Also der große HSVer Günther Netzer, könnte ich ganz provokant sagen, der wurde gerade Ehrenmitglied, glaube ich, bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Haben Sie den mal getroffen? Und was ist aus Lovers Lane geworden? Das ist, weil ich kenne die Ecke nicht. Ich war einmal in meinem Leben in Mönchengladbach. Die Disco gibt es ja leider nicht mehr.
Nein. Aber
was ist da jetzt?
Ich habe keine Ahnung. Ich komme auch nicht aus Mönchengladbach, sondern aus Bergisch Gladbach. Und ich habe einfach als Kind die beiden Sachen verwechselt und bin aus einem großen Missverständnis heraus Fan von Borussia Mönchengladbach geworden. Mein Vater war Köln-Fan und ich war irgendwie stolz darauf, einen eigenen Verein zu haben und ihm was entgegensetzen zu können. Und dann bin ich aus Trotz, selbst als ich das Missverständnis aufgeklärt hatte, weil zwischen Mönchengladbach und Bergisch Gladbach liegen doch wirklich einige Kilometer. Und Köln ist viel näher an Bergisch Gladbach, Leverkusen auch. Also da hätte es andere Bundesliga-Vereine gegeben. Aber ich bin dann aus Trotz dabei geblieben. Passenderweise bin ich Gladbach-Fan geworden zu einer Zeit, ab der dann wirklich nichts mehr gewonnen wurde, zumindest keine Titel, aber egal. Deshalb bin ich da jetzt gar nicht so vertraut. Ich war oft im Stadion, aber ich weiß nicht, was an der Stätte ist, wo früher die legendäre Disco war, die Günther Netzer also eigentlich in Köln gefunden hatte. Da gab es eine Disco, ich glaube, die hieß sogar genauso. Und da hat er gesagt, sowas, damit man nicht so weit fahren muss, sowas mache ich einfach selber. In Mönchengladbach war, glaube ich, der angesagteste Laden, den es jemals gab in Mönchengladbach, wo er dann auch mit seinem, da gibt es auch die legendären Fotos, wie Günter Netzer in seinem gelben Ferrari vor seinem eigenen Club steht. Also ich glaube, schillernder und weltläufiger war Mönchengladbach noch nie zuvor und danach, wie zu der Zeit, als Günter Netzer dort gewirkt hat.
Wir werden ja noch später das Tennisabitur machen. Sie haben ja eine ganz besondere Kategorie nicht ausgewählt, sondern ich durfte die auswählen. Prominente / Politiker, die bei Klaus Hofsess in Marbella waren, ist die Kategorie. Wir haben, wie beim Großen Preis bei Wim Tölke. Ja, ich hole so einen Umschlag hervor.
Das ist eine tolle Kategorie.
Oder wir können das auch erweitern auf tennisspielende Prominente oder Politiker. Ich nenne einen Namen und Sie sagen mir, ob der Tennis spielt oder nicht. Und dann können Sie ja vielleicht auch noch das ergänzen um den einen oder anderen Namen. Es gibt ja so ganz, ja, bekannte Politiker, die man vor Augen hat auch, oder ich zumindest, die Tennis gespielt haben.
Machen wir das jetzt schon?
Nein, das machen wir gleich. Okay. Das ist jetzt nur schon mal ein Teaser, um den Hörer heiß zu machen quasi, weil ich möchte noch ganz kurz das Thema Gladbach HSV abrunden, weil ich habe gesagt, ChatGPT, liste mir mal alle auf, die bei HSV und Gladbach gespielt haben. Und da steht Stefan Effenberg, Wolfram Wuttke, Philipp Dams. Gar nicht vor Augen. Frank Pagelsdorf war Trainer beim HSV. Der hat bei Gladbach gespielt?
Offenbar, ja.
Offenbar, wir haben es verdrängt. André Hahn, erinnere ich mich, dass der von euch zu uns kam und nicht so gut performte, ja, aber dann wieder zurückging irgendwie.
Ja,
der. Und dann wahrscheinlich wieder gut spielte.
Nee, der war bei uns auch nicht so gut.
Ah, okay, okay. Und dass Thomas von Hesen in der Jugend bei Gladbach gespielt hat, ein großer HSVer. Ja. An den ich mich erinnere, war Marcel Ketteler, dass der für beide gespielt hat. Und den hat
und Marcel Janssen, ne?
Und richtig, unser Präsident.
Genau. Der als Spieler war er groß in Gladbach. Dann ging er noch nach Bayern, aber genau, groß wurde er in Gladbach.
Ja, ja. Ich hatte ja, als wir uns eben ganz kurz im Vorgespräch ausgetauscht haben, erwähnt, jetzt kämpft der Sascha Zverev gerade gegen Alcaraz. Gucken Sie, also bei der ATP-WM, gucken Sie Fernsehen, Tennis oder sagen Sie, haben Sie gar keine Zeit für so richtig?
Früher wirklich auch da alle Zeit der Welt rein investiert bei so klassischen Davis Cup Spielen, auch zur Bäckerzeit und dann eben mit Michael Stich oder später Erik Jehlen und Patrick Kühnen. So, das war die Zeit, wo ich wirklich von Freitagnachmittag bis Sonntagabend das ganze Wochenende durchgeschaut habe. Und wenn das Fünfsatzmatches waren, irgendwie mehrere, das waren ja manchmal dann tatsächlich, 15, 20 Stunden Tennis an einem Wochenende. Das mache ich heute auf gar keinen Fall mehr, weil ich vielleicht nicht mehr so heiß drauf bin und auch nicht die Zeit habe. Aber wenn ich merke, da steht was Besonderes an Richtung Finalrunde, Wimbledon oder US Open, dann gucke ich das schon. Jetzt die ATP Finals war ich bisher nicht am Start, nein.
Okay, also Kevin Kravitz und Tim Pütz, die spielen ja Doppel, die sind auch dabei, parallel in Turin. Die sind im Halbfinale. Also, wenn sie am Wochenende noch nichts vorhaben, der Zverev muss einen Satz gegen Alcaraz holen. Keine Ahnung, ob er es schafft, denn ist er auch im Halbfinale. Also, eventuell bleibt der Sonntag dann nochmal Zeit für.
Nee, wegen Zverev würde ich die Kiste nicht anmachen. Ich mag den einfach nicht.
Und wen mögen Sie? Von den aktuellen Spielern gibt es da einen Favoriten? Ich werfe mal ein paar Namen in den Raum. Sinner, Rüd, Alcaraz, Medvedev, Rublev. Das sind zumindest die mitkicken jetzt.
Den Rüpel Medvedev finde ich ganz gut, aber ich halte nicht für ihn. Sinner finde ich fantastisch beim Zuschauen. Bin mal gespannt, was aus dieser Doping-Sache bei ihm noch wird. Das fand ich höchst skurril. Ich meine, alternde Stars, für die habe ich immer ein Herz. Insofern bin ich mittlerweile, wenn der junge Alcaraz gegen Djokovic spielt, zum Beispiel, bin ich für Djokovic. Weil ich denke, irgendwie so, da, wenn der Alte es noch schafft, irgendwie die Jungen zu bezwingen, das finde ich, verfolge ich mit einer gewissen Sympathie. Früher habe ich Djokovic gar nicht gemocht, aber je älter er wird, so geht's mir bei vielen Stars, finde ich sie besser.
In dem Kontext sprechen wir gerne auch noch ganz kurz dann über Damen-Tennis, so am Rande, wenn Sie möchten. Und verbunden mit einer Einladung von meinem ehemaligen Gast Markus Söcke, dem Berliner, der Sie herzlich einlädt, plus Begleitung zu dem Bett 1 Open zum Damenspiel. Also wunderbar. Die Einladung ist hiermit weitergeleitet.
Dankeschön.
Gibt es da dann Steffi Graf und Angie Kerber oder ja, irgendwelche anderen Favoriten vielleicht? Chris Evert Lloyd, an die möchte ich erinnern.
Ich habe eine wirklich interessante Figur, die so ein bisschen die Tragik hatte, dass sie so im Schatten von Steffi Graf stand, war die deutsche Spielerin Claudia Kohde-Kilsch.
2013 Artikel im Spiegel.
Ganz genau. Das war
auch ein schönes Stichwort.
Eine Geschichte, ich habe sie porträtiert, zu einem späteren Zeitpunkt, lange nach der Karriere, genau 2013, wo sie quasi an der Pressestelle der Fraktion der Linken im saarländischen Landtag für Oskar Lafontaine arbeitete, der damals Fraktionschef war. Und als ich diese Geschichte hörte, also die Frau, die irgendwie die frühe Jugend da so präsent war als die beste Deutsche, die auch mal Martina Navratilova bei irgendeinem Turnier geschlagen hatte und in den Top Ten war. Und dann kam aber die große Zeit von Steffi Graf und die Claudia Kohde-Kilsch war dann nur noch die zweitbeste Deutsche, stand immer in dem Schatten, also so ein bisschen das tragische Endlein. Und solche Geschichten mag ich immer, solche Schicksale faszinieren mich auch. Und als ich dann hörte, sie ist jetzt bei der Linkspartei und mit Lafontaine aktiv, da dachte ich mir, das möchte ich mal näher ergründen und habe dann natürlich auch erfahren, wirklich die sehr traurige Geschichte, wie sie von ihrem Vater, das war ja die Ära von Vater Graf und Vater
Kohde-Kilsch.
Kilsch. Ja, Kilsch, genau. Ja. Von den Vätern, die sich quasi tatsächlich bereichert haben an ihren erfolgreichen Töchtern und sie auch wirklich unter der Vater hat ihr Leben kontrolliert, hat auch kontrolliert, ob sie einen Freund hat oder nicht, hat das Geld unter Beschlag genommen, hat ihr erzählt, ich mache was Gutes aus dem Geld. Und als sie sich irgendwann, da war sie schon wirklich Ende 20, glaube ich, den ersten festen Partner hatte und der Partner ihr dann sagte, sag mal, was ist eigentlich hier mit dem ganzen Preisgeldern und so, und dann sie sagte, ja, ist bei meinem Vater, aber frag doch mal danach. Dann hat sich irgendwann getraut, ihren Vater zu fragen, was denn mit ihrem erspielten Vermögen sei. Und dann hat er wohl ewig lang rumgedruckst und dann musste er irgendwann erkennen oder zugeben, dass er mehr oder weniger das Geld verzockt hat in windigen Anlagemodellen. Und also wirklich eine tragische Geschichte. Und sie war dann auch später Bundestagskandidatin für die Partei Die Linke im Wahlkreis Saarbrücken. Aber das hat dann nicht gereicht, um in den Bundestag einzuziehen. Ich hoffe, es geht dir heute gut. Ich habe jetzt
ich länger kann das abrunden von dir gehört. Ein wenig, weil ich in Detmold war auf einem Jugendturnier. Habe ich auch eine Podcast-Episode drüber gemacht, wo die besten U12-Kinder Deutschland spielen. Ja, ich sponsere den Fair Play Award für die nächsten 3 Jahre bei diesem Turnier und bin dorthin gereist. Mein Sohn hat da auch ein bisschen mitgespielt. Wer war da? Claudia Kohde-Kilsch. Und beobachtete, ich glaube, also in Bundestrainerklamotte für den sächsischen Tennisverband, wenn ich das richtig auf dem Radar hatte, beobachtete sie so die Talente. Und war dort bei der Arbeit.
Gut.
No. Insofern habe ich mir aber auch die Frage gestellt im Rahmen meiner Recherche, wie kam es dazu 2013, weil ich das natürlich auch mit einem Auge mitverfolgt hatte, wie ist die denn bei der Linken gelandet überhaupt? War das tiefe Überzeugung? Das muss man ja respektieren, why not? Ist jetzt vielleicht nicht meine Partei, aber mein Gott, wenn sie sagt, das ist meine politische Überzeugung, wie ist sie da gelandet?
Kann das ja jetzt nur indirekt wiedergeben, also das kann sie sicherlich selber besser beantworten, aber ich hatte den Eindruck, ihre Lebensgeschichte, die letztlich auch in Armut, in sozialer Armut endete, also Das Geld war weg, vom Vater verzockt. Dann gab es, glaube ich, auch mit ihrem damaligen Partner irgendein Problem, wo es auch ums Geld ging. Und sie war irgendwann arm. Und hat, klar, war Jahre auf dem Tenniszirkus unterwegs, an schönen Orten, in guten Hotels und war auch mal wohlhabend, aber hat dann, glaube ich, durch eigene Betroffenheit einen Einblick in Lebensrealitäten, die sie vorher nicht hatte, gewonnen. Und das hat sie, glaube ich, zu einem sehr viel sozialer denkenderen Mensch gemacht. Und ich glaube, dann noch gepaart mit der ja durchaus charismatischen saarländischen Führungsfigur Oskar Lafontaine, den sie auch kannte aus ihrer Zeit. Das waren halt mal zwei berühmte Saarländer. Deshalb kannten sie sich auch und hatten Kontakt zueinander. Und ja, dann war sie zumindest eine Zeit lang dann bei der Partei Die Linke. Lafontaine ist ja heute nicht mehr da.
Ja, stimmt. Jetzt können wir abbiegen. Entweder nehme ich das Stichwort auf, Michael Westphal, da haben Sie in Erinnerung wahrscheinlich Thomas Schmid, das Davis Cup Match. Oder, anderes Stichwort, Eierkontrollgriff. Wir beide waren bei der Musterung im Rahmen einer Recherche. Haben Sie mal über Ihre Musterung gesprochen?
Ja, also bleiben wir erstmal bei Westphal. Das ist das Spiel, was mir, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben wird und woran ich die stärksten emotionalen Erinnerungen auch habe, dieses in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Und ich war diese Woche für eine Podcast live auf der Bühne Veranstaltung, war ich in der Jahrhunderthalle, leider in der kleineren Nebensektion des Ganzen. Aber da musste ich nochmal dran denken, okay, hier war das, wo sich dann der Teppichboden, der war schlecht verklebt, gelöst hatte und Michael Westphal darauf ausgerutscht und weggerutscht war. Und dann war es, ich weiß nicht, war es 17-15 im fünften Satz, da wurde halt alles ausgespielt und es war ja, es war ein episches Match und Westphal hat es am Ende gewonnen. Ja, ganz großartig.
Absolut, einer der größten, auch im Kontext Klaus Hofsess, den ich ja in Marbella besucht habe und eine Folge aufgenommen habe vor Ort, der auch dann mit Tränen in den Augen, darf ich sagen, von Michael Westphal berichtete, wie er ihn auch kurz vor seinem Tod nochmal getroffen hat in Hamburg, beim Italiener waren die Essen und so weiter und so fort. Also das war eine sehr, sehr rührende, eine Geschichte, die mich auch sehr berührt hat, von dem Klaus Hofsess, weil ja der einfach viel zu früh dann an HIV gestorben ist. So ist es halt gewesen. Und entschuldigen Sie das Stichwort, aber ich habe das gehört.
Und die Musterung.
Musterung, weil das wird ja bald wieder kommen. Ich rechne da fest mit in Deutschland. Oder Sie nicht? Weiß ich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also der Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte das als ernsthaftes Anliegen. Es wurde allerdings jetzt irgendwie komplett klein geschreddert. Ich weiß nicht, ob eine neue Bundesregierung, die wir sicherlich bald haben werden, das nochmal angeht. Ich habe zumindest große Zweifel. Mhm. Nichtsdestotrotz, allen, die künftig auch nicht zur Musterung müssen, da die haben wirklich Glück, weil zumindest bei mir in den 90er Jahren, so wie es bei mir war im Kreiswehrersatzamt Bergisch Gladbach, war es keine schöne Erfahrung. Das war so richtig so Vorgeschmack auf Bundeswehr, von vornherein auf Demütigung ausgelegt. Ich weiß, ich kam da in eine kalte Amtsstube und musste mich erstmal bis auf die Unterhose ausziehen und wurde da einfach erstmal 20 Minuten sitzen gelassen. Und dann kam eine wahnsinnig unfreundliche Ärztin und das waren da quasi so Fragebogenfragen. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich einfach schon damals total unverschämt war. Warum muss ich das in Unterhose sitzend? Einfache Fragen wie, haben Sie Allergien oder hatten Sie schon mal eine Operation beantworten? So, das ist das, was ich da wirklich ganz negativ erinnere. Gar keine konkrete Untersuchung, da habe ich keine Erinnerung dran, sondern dieses, okay, man lässt einen da in einem kalten Zimmer lange in Unterhose sitzen und auch Fragebogen beantworten. Warum muss das so sein? Da kann doch nur ein sadistischer Impuls dahinter stecken.
Und deshalb haben wir Zivildienst gemacht, Herr Feldenkirchen, richtig?
Nein, es war so bei mir, ich wurde dann richtig untersucht und ich wurde als körperlich untauglich ausgemustert. Eignungsgrad T5 hieß das. Also ja, das war wirklich.
Habe ich auch probiert.
Ich hab's gar nicht probiert. Ich hatte die Stelle als Zivildienstleistender schon quasi vorher organisiert, schon sicher. Und dann eben bei dieser Musterung wurde ich dann gefragt, ob ich Allergien habe. Da habe ich irgendwas gesagt, was ich so habe, so ein bisschen Heuschnupfen und so. Und da wollten sie aber einen ausführlichen Test haben. Und bei diesem ausführlichen Test kam wohl auch Allergie gegen gewisse Lebensmittelkonservierungsstoffe raus, die ich im Alltag nie gemerkt habe, dass das irgendein Problem ist. Da könnte es sein, dass die Bundeswehr keine Lust hatte, wegen mir irgendwie die Ernährung dort in der Kantine umzustellen. Oder aber, was ich durchs Tennisspielen hatte, einen freien Gelenkkörper im rechten Ellenbogengelenk, weshalb ich den Arm nicht ganz so weit ausstrecken kann wie links. Und da hieß es damals, es gäbe so ein Restrisiko, dass da mal irgendwas quasi versteifen könnte.
Beim Maschinengewehrschießen.
Vielleicht war es auch die Sorge dafür. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich wurde da kalt erwischt von diesem Musterungsbrief, dass ich also für die Bundeswehr nicht geeignet sei. Ich habe es auch kurzzeitig übel genommen, weil ich mich gar nicht so tauglich körperlich fand, aber dann war ich doch ganz froh um dieses geschenkte Jahr.
Ja, Duplizität der Ereignisse, schräg gegenüber vom Roten Baum, Kreiswehrersatz an Sophienterrasse, bei mir wurde auch ein Eierkontrollgriff gemacht und der Arzt sagte dann nur ganz trocken, Hoden plus. Da war ich sehr beruhigt, also das Hoden vorhanden sein, das war so das Zeichen dafür. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht und ich habe versucht, T5 zu bekommen, habe es nicht hinbekommen und habe dann aber aus tiefster Überzeugung auch Zivildienst gemacht und habe es bis heute nicht bereut. Konnte nebenbei auch, by the way, Tennistraining geben und Tennis spielen und auch in Bochum mal ein Turnierchen und so. Also das war alles eine ganz schöne Zeit, an die ich mich gut und gerne erinnere. Lieber Feldenkirchen, sind Sie bereit für das Tennisabitur? Keine Sorge. Ich hatte ja schon die Kategorie erwähnt, das ist noch nie einer durchgefallen. Ja.
Wirklich? Okay.
Man kann im Prinzip auch gar nicht durchfallen. Ich bin gleichzeitig ja auch ein Bildungspodcast. Also ich möchte ja durch das Tennisabitur jetzt nicht ernsthaft erfragen, ob Herr Feldenkirchen das kleine 1x1 des Tennis kennt, sondern ja, einfach da die ein oder andere Information dann auch rüberbringen. Und nun war ich eben bei Klaus Hofsitz, ich hatte es erwähnt, und da hängen überall Bilder, Sie können sich das vorstellen, und alle unterschreiben an den Wänden, Claudia Kohde, Bettina Bunge, Steffi Graf, Boris Becker, Anke Huber, alle, die wir kennen.
Ist der heute noch als Trainer aktiv,
der Klaus Hofsitz? Ja, der hat gerade 40-jähriges Jubiläum oben auf dem Berg gefeiert, so wie er es nennt. Man fährt in Marbella so Serpentinen nach oben und dann landet man da auf der Anlage. Ich habe da richtig mit meiner Familie gepennt und Tennis gespielt, noch mit einer anderen Familie, legendär. Und dann hat Klaus, man wird von Klaus begrüßt und seiner Frau auf dem Berg und dann trainieren da irgendwelche super Jugendlichen auch parallel, irgendwelche anderen Deutschen reisen da an zum wahrscheinlich 38. Mal hintereinander und bereiten sich davor. Und Klaus steht oben und guckt so auf die Courts runter. Der hat da echt von oben so den Blick. Legendär und ruft eben auch runter und gibt Anweisungen. Und sagt, Mensch, das gibt's doch gar nicht. Also der lebt und liebt Tennis. Wir beide im Quadrat. Ja, also das ist wirklich enorm. Da sehen Sie wirklich wie formuliere ich das positiv? Also nicht Wahn, sondern eine echte Leidenschaft ist immer noch durchaus zu erkennen. Schön. Und da waren eben auch viele Prominente zu Gast. Und ich zähle jetzt hier prominente Namen auf. Also Claudia Kohde-Kilsch war ja einer. Das ist, ne, die Spiegel 2013-Geschichte, die haben wir ja besprochen. Da kann ich schon mal einen Haken dran machen. Ich nenne jetzt Namen und Sie sagen mir, wenn Sie möchten, der Prominente, der Politiker, war da oder war nicht da? Mhm. Sigmar Gabriel.
Auf jeden Fall.
Haken dran. Sie sagen auf jeden Fall, weil den haben Sie auch vor Augen mit dem Racket.
Ich kann es mir vorstellen, irgendwie passt er. Ich weiß, dass er auch Tennis gespielt hat. Er passt auch zum Typus Klaus Hofsitz. Da hat mir mein Bauch gesagt, auf jeden Fall, ohne zu wissen, dass er da war.
Ja, mit Widmung an der Wand. Klaus Kinkel.
Auch. War auch ein Tennisspieler. Mhm. Stammt auch aus der Zeit, ja.
Ursula von der Leyen mit ihren 7 Kindern.
Auf keinen Fall.
War kein Platz. War keine Villa war groß genug, um alle unterzubringen, richtig. Roberto Blanco?
Bestimmt.
Allerdings Bernhard Brink.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Korrekt. So, und dann haben wir ja noch weitere Politiker, ich zumindest, zwei im Kopf. Und da bitte ich herzlich um Ergänzung. Ich weiß, dass Acker Gerd Schröder gespielt hat und Wolfgang Schäuble logischerweise vor seinem tragischen Attentat auch Tennis leidenschaftlich gespielt hat. Fällt Ihnen noch ein Politiker ein, den wir hier dringend erwähnen sollten?
Ja, Friedrich Merz, der vielleicht künftige Bundeskanzler. Das ist eine schöne Geschichte. Als ich Jungredakteur war im Parlamentsbüro des Berliner Tagesspiegel, da war es so, da hatte ich öfter Wochenenddienst, also musste man dann sonntags in der Redaktion verbringen und um die Zeitung für Montag dann zu machen. Und da war es oft so, damals war, bevor er noch von Angela Merkel quasi an die Seite gebeten wurde, war er Fraktionschef damals der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und es war dann oft so, dass ich sonntags mit ihm ein Interview zu dem Thema, was gerade irgendwie war, oder zumindest einfach Zitate zu dem Thema, was einen an dem Tag umtrieb politisch, telefonisch hatte und dann war immer alle paar Wochen das Ritual, so Herr Feldenkirchen, ich gehe jetzt auf den Tennisplatz. Und dann hatte ich in der Zwischenzeit, habe ich dann dieses Interview oder die Zitate so aufbereitet, dass sie dann autorisiert werden konnten. Also das ist dann gerade in der Politik so, dass die das nochmal vorgelegt haben wollen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Genau, und dann meldete er sich dann, als er von seiner Runde auf dem Tennisplatz jeden Sonntag zurück war.
Legendär. Aber er spielt in Berlin nicht beim TC Longline Wedding. Das ist mir ein Vereinsname, der mir aufgefallen ist im Rahmen meiner Recherche.
Ein herrlicher Name.
Wahnsinn, oder?
Ja, na, ich habe auch keine Ahnung, ob er heute noch spielt und wo er spielt. Aber damals war er offenbar im Sauerland begeistert auf dem Tennisplatz unterwegs.
Und nächstes Jahr könnte er Herrn 70 spielen, wenn ich es richtig auf dem Radar habe. Als 69-Jähriger, da darf man ja.
Ja, da, ab nächstem Jahr hat er ja richtig viel Zeit.
Wunderbar. Ich würde sagen, Sie haben das Tennisabitur mit Bravour bestanden, auch die Kür dann mit Bravour. Und ich schulde meinen Hörern noch aus einer Folge, ich weiß nicht, der letzten oder vorletzten, eine Antwort, weil ich selber laut nachgedacht habe. Vielleicht können Sie mir, vielleicht wissen Sie ja sogar die Antwort. Ich würde mich aber wundern, weil Sie eben auf der Autobahn im Radio das Ganze verfolgt haben. Wer das Wimbledon-Finale am 7. Juli 85 auf dem ZDF kommentiert hat? Ich habe jetzt die Antwort hier parat. Erinnern Sie sich überhaupt noch, wer damals so im Fernsehen gesprochen hat? Also wir erinnern uns an Herrn Görn und Herrn Bosch auf Sat.1. Wir erinnern uns an Hans-Jürgen Pohmann.
Ich hätte jetzt getippt, ja, Pohmann und Herbert Watterott.
Oh, ja. Watterott. Stimmt.
Ich weiß nicht, ob der Tennis spezialisiert
Eberhard war. Figgemeier, ich bin mir nicht sicher, ob er beim Tennis war. Martin Wolf vom ZDF auf jeden Fall. Und jetzt kommt's, also ich löse auf, weil ich wusste es selber nicht, ich musste es mir hart googeln. Rainer Deike hat das Wimbledon-Finale 85 von Boris Becker kontaktiert. Lieber Herr Deike, melden Sie sich. Ich habe Sie schon über den Verband der deutschen Sportjournalisten angeschrieben. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie 78 Jahre alt. Das ist immer noch jung genug, um Podcast aufzunehmen. Das ist so mein nächster 8000er. Also ein 8000er sitzt jetzt hier vor mir, wenn ich das so sagen darf. Rainer Deike, das wäre ganz, ganz großartig, wenn ich mit dir darüber nochmal sprechen dürfte.
Also da würde ich auch reinhören.
Ja?
Sehr
da,
gut.
Da wäre ich begeistert. Prima. Famous Last Words, den Part der griechischen Mythologie erspare ich uns beiden. Ich habe mir das natürlich durchgelesen mit Achilles und Hektor und Apollon und so, aber das ist, glaube ich, das würde wirklich zu weit führen, wo wir beide natürlich perfekt das alles wiedergeben könnten, oder?
Absolut, aber ich will das Thema Achillessehne jetzt auch hinter mir lassen und hoffe, dass sie mich nicht hinter mir lassen und hoffe, dass sie mich auch künftig nicht im Stich lässt.
Ja, ich drücke die Daumen. Ich bin beeindruckt, weil ich hatte die Befürchtung, dass wir miteinander sprechen und vor mir jemand sitzt und sagt, ich habe keine Zeit gehabt für die Reha und nee. Aber ich bin ja hellauf begeistert und wirklich erfreut, dass Sie so diszipliniert dann die Reha gemacht haben und dann schon wieder auf dem Court stehen nach 6 Monaten. Das ist, glaube ich, wirklich sehr schnell.
Das meiste würde ich auch jedem sagen, was man in der Reha Sinnvolles machen kann, kann man sich ein, zweimal zeigen lassen von Profis und dann am Ende muss man es eh selber machen und das kann man das meiste davon auch zu Hause machen. Also und das erleichtert es ja schon mal als im Vergleich zu, dass man jedes Mal irgendwo hingehen muss.
Hm. Prima. Ich hab hier noch eine Notiz bei mir stehen, die ich nicht mehr richtig zuordnen kann, aber auch in irgendeinem anderen Podcast, wahrscheinlich Apokalypse und Filterkaffee, den ich auch sehr, sehr gerne höre, logischerweise. Da hatten sie irgendwie was zur WM 82 gesagt, das ist ja die erste WM, die uns beide wahrscheinlich geprägt hat. Ich 6, sie 7 Jahre alt. Und sie haben, ich habe mir eine Frage notiert, aber ich kann die nicht mehr richtig zuordnen. Was haben Sie gegen Hans-Peter Briegel und Karl-Heinz Förster?
Naja, wahrscheinlich habe ich in dem Kontext, wie man so über diese etwas grobschlächtigen deutschen Spielertypus, Rumpelfußball, genau. Und wahrscheinlich habe ich da in dem Kontext auch einen hämischen Spruch gemacht. Aber man muss ja sagen, als Typ war und ist sicherlich Hans-Peter Briegel eine absolute Wucht. Es sah halt nur nicht so galant auf dem Platz.
Die Walz aus der Pfalz. Ich glaube, genau. Der hat bis 16 war er Zehnkämpfer und anderthalb Jahre später hat er irgendwie Fußball gespielt. Also er hat eine unglaubliche Biografie hingelegt. Lieber Herr Feldenkirchen, famous last words. Habe ich irgendeine Frage gestellt, die ich Ihnen hätte stellen sollen, was kann ich noch von Ihnen lernen? Was habe ich vergessen anzusprechen?
Sie können von mir wirklich gar nichts mehr lernen. Es war genau gut so. Und es hat mir Spaß gemacht, auch so in die ganzen Tenniserinnerungen wieder nochmal vorzukramen. Ja, schön.
Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Große Ehre für mich. Und gucken Sie Tennis im Fernsehen. Es ist super. Es kommt wieder. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Irgendwann lecken Sie Blut wieder und ziehen sich dann am Wochenende, sagen Sie, für mich, ich habe keine Zeit, Papa guckt Fernsehen.
Okay, ich gucke mal.
Okay, alles klar. Herzlichen Dank, alles Gute und
Ihnen auch.
Tschüss. Nach Berlin.
Tschüss.
You cannot be serious. You cannot be serious. You cannot be serious.
Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.